Aber mir hat natürlich der Klang gut gefallen und dann hat es hat auch ganz einen eigenartigen Geruch gehabt, wie eine hübsche Frau ein Parfum. Und das war aus dem Grund, weil Harley Davidson hat damals ein Einbereichsöl gefahren. Das war also Strich 50. Hätte mir nie gedacht, dass ich vielleicht irgendwie eines Tages mir in Arizona mal ein Haus kaufen werde oder sowas, sondern immer gedacht, ja, jedes Jahr vielleicht, wenn es geht, mal schauen, wie es wirtschaftlich ausschaut. Ich habe mir das früh angeeignet, wahrscheinlich habe ich das auch von meinem Vater, dass man Probleme angeht und nicht wegschiebt, sondern man muss sie beheben. Das sagt man nicht, das wird schon, nichts wird schon. Also du musst dich dem Problem stellen und dann analysieren und schauen, wie geht's weiter.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Fierek. Der Schauspieler und Musiker, den viele als Bayer auf Rügen oder durch seinen Hit Resi, ich hol die mit dem Traktor abkennen, ist seit 1979 regelmäßig in den USA unterwegs. Am liebsten auf dem Motorrad. Was mit Hamburgern und Orangensaft in der Kantine einer Air Force Base bei München begann, wo sein Vater als Koch arbeitete, wurde zu einer lebenslangen Leidenschaft für Amerika. Seit 1994 besitzt er ein Haus in Arizona, hat das Land von Florida bis Kalifornien durchquert und dabei Menschen und Orte kennengelernt, die den meisten Touristen verborgen bleiben. Selbst ein schwerer Motorradunfall im Jahr 2003, nachdem ihm beinahe ein Bein amputiert worden wäre, konnte ihn nicht vom Fahren abbringen. Seine Erlebnisse aus fast 5 Jahrzehnten auf amerikanischen Straßen hat er nun in seinem Buch Born to be Fierek aufgeschrieben. Ich wollte von ihm wissen, wie er zur Harley und zu seiner Liebe für die USA kam, was die Weite des Landes über die Mentalität seiner Bewohner verrät und wie er nach seinem Unfall den Weg zurück aufs Motorrad gefunden hat. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Wolfgang, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können in Aing, in deiner Hauptzweit-Nebenheimatstadt oder Dorf, da reden wir gleich nochmal drüber, um so ein bisschen über die USA, über Motorräder, über weite Straßen und schöne Landschaften zu sprechen und alles, was dich in diesem Themenkosmos so bewegt. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Danke, dass ich hier bin und jetzt bin ich gespannt, was du mich alles fragst.
Ja, du hast ja gerade ein Buch geschrieben und veröffentlicht, Born to be Fierek, über das Motorradfahren, über deine Leidenschaft, die damit zusammenhängt und auch über die Weiten der USA und die Landschaften, die du da gefahren bist und die Touren, die du dort gemacht hast. Und das machst du ja bis heute noch super regelmäßig. Und wenn wir mal ganz an den Anfang gehen, wenn ich das richtig in meinem Kopf abgespeichert habe, kam die Leidenschaft für die Motorradfahrerei ja so ein bisschen über deinen Vater, oder?
Mein Vater, mein Vater und Mutter, die kamen aus Schlesien, waren Vertriebene, wurden dann in Berchtesgaden in ein Auffanglager gesteckt. Und der Papa war immer schon sehr, sehr fleißig und konnte nicht rumsitzen, sondern er musste eigentlich immer etwas tun. Er war vom Beruf Koch, Konditor und Bäcker und hat dann am schwarzen Brett, es gab ein schwarzes Brett über Stellenangebote, hat dann in Ottobrunn, dort war ein Krankenhaus lange Zeit, hat einen Job bekommen und hat sich dort beworben, wurde auch angenommen. Dann sind wir also nach Ottobrunn gezogen. Ich war noch nicht geboren, mein Bruder halt also. Und ich kam in Ottobrunn dann zur Welt, also in diesem Krankenhaus. Und da ging es halt so weiter. Und dann, glaube ich, war eine Schließung des Krankenhauses, war in nächster Zeit angedacht. Papa hat sich sofort wieder umgeschaut, kam dann zu den Amerikanern in Neubiberg, da war eine Air Force Base, hat sich dort beworben und war auf einmal also Chefkoch in einer amerikanischen Kantine. Wir waren klein, wurden größer und Mama und mein Bruder und ich, wir sind dann immer zum Papa rübergefahren in die Kantine sonntags, haben dort was Schönes zum Essen bekommen, irgendwie Hamburger, was es halt einfach so nicht gegeben hat und Orangensaft, damals aus der Dose gab es ja auch nicht. Und da kam ich in Kontakt mit Amerikanern und mein Vater natürlich, der ein Motorrad-Enthusiast war, der hat, damals hat er natürlich keine so teuren Maschinen fahren können, hat Ardi gefahren, hat BMW gefahren, hat auch Horex, glaube ich, damals, das war alles noch, konnte man sich noch leisten, vom Hubraum her, und hat dann eines Tages so eine Harley Davidson angebracht von einem GI, der zurückgegangen ist nach Amerika. Mama hat gesagt, rote Karte geht nicht, zu viel Hubraum, zu viel Versicherung. Aber das war so das erste, die ersten Touch-Ups, also mit dieser Marke, mit diesem Motorrad, das anders war wie andere Motorräder. Also vom Erscheinungsbild her größer. Dieser Lenker, diese Breite, habe das erst später gecheckt, dass du diesen Lenker brauchtest, um auf den schlechten Straßen. Es gab ja damals fast keine asphaltierten Straßen, sondern unbefestigte Straßen, und wenn es geregnet hat, dann war das natürlich noch schlimmer. Das war ein Grund, nicht wegen der Coolness, sondern einfach, das war einfach ein Grund, damit du das Motorrad besser fahren kannst. Aber mir hat natürlich der Klang gut gefallen, und dann hat auch ganz einen eigenartigen Geruch gehabt, wie eine hübsche Frau ein Parfum. Und das war aus dem Grund, weil Harley Davidson hat damals ein Einbereichsöl gefahren. Das war also Strich 50. Heute sind es Mehrbereichsöle wie 5W30, 20W50. Aber das war damals, und das war ein sehr zähflüssiges und hat einen ganz einen eigenen Geruch gehabt. Also das ist alles hängen geblieben. Und ja, und wie gesagt, Papa war begeisterter Motorradfahrer. Ich wollte eigentlich nie Motorrad fahren. Und auch als ich älter wurde, ich habe dann meine Lehre hinter mir gehabt, dann hat es natürlich geheißen, kaufte dir ein Auto oder so, sag ich, ja, muss mal schauen, hab ein bisschen was zusammen gespart, sagt er, und was ist mit Motorradführerschein, sag ich, Papa, sag ich, brauche ich nicht, sag ich, heute steigt dir kein Mädchen, also 1970er Jahre, kein Mädchen auf dem Motorrad, die wollen alle in einem Auto sitzen, trocken, und vielleicht einen schönen Sound oder sowas. Das war eigentlich damit das Thema abgetan, also da habe ich gedacht, nee, und es kam dann alles anders.
Wann bist du dann das erste Mal auf dem Motorrad gesessen? Also selber fahrend?
Ich habe natürlich ab und zu mir das Moped vom Papa ausgeliehen, was ihm natürlich gereizt hat, weil bei uns in der Siedlung in Otterbrunn waren viele, die so ein Moped hatten. Und das war eigentlich cool, aber mein Gott, war halt ein Moped. Habe ich ein paar Mal das gefahren, habe mich die Polizei einmal erwischt, also ohne Führerschein. Und ich bekam eine Verwarnung und dann aber da, das mache ich nicht mehr, das ist mir alles so stressig. Dann kam ja auch der Film Easy Rider. Es war ein sonniger Tag. Ich bin wieder mit dem Bus nach München angefahren von Waldperlach aus. Und es war ein heißer Tag, das muss ich dazu sagen. Und ich wollte in keine Kneipe gehen, ich wollte in kein Restaurant, ich wollte eigentlich irgendwo reingehen, wo es kühl ist. Da denke ich mir, hey, im Kino ist kühl. Und ich habe mich erinnert, am Odeonsplatz war das Odeonskino. Die haben also den ganzen Tag, ich glaube, ab 12 Uhr gab es da schon Vorstellungen. Und dann bin ich dorthin und dann war eine Vorstellung, war ein Film. Ich glaube damals, Name fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall ist Schauspieler und Richard Dreyfuss, genau, Richard Dreyfuss. Und dann denke ich mir, die schau ich mal an. Gell. War Nahaufnahme hat es geheißen, gell. Insert. Genau. Und dann dachte ich, schau's an, gell. Und bin aber ins verkehrte Kino gegangen. Also es waren zwei Kinos und ich bin ins verkehrte rein, habe mich da hingesetzt, dann war eine Vorschau und alles. Und auf einmal kam natürlich Easy Rider, diese Bilder, und alles, was ist denn jetzt auf einmal hier los und so. Und es ging ja so los mit zwei Mopeds, wo sie auf diesen Schrottplatz fahren und dann das Kokain in der Batterie und sich dann diese Harleys kaufen und dann auch die Verabschiedung am Flughafen von diesem Dealer im Rolls-Royce, der niemand anders war als wie Phil Spector, einer der berühmtesten Musikproduzenten damals. Aber das Ganze drumherum und dann das Licht, haben wir gedacht, was haben denn die für geiles Licht in Amerika? Alles schaut so also freundlich und so einladend, auch natürlich auch dann die Fahraufnahmen. Gut, die Handlung selber kann man drüber streiten. Ich habe dann auch mit Dennis Hopper mit drüber gesprochen. Durch Zufall habe ich den dann Jahre später kennengelernt und auch bei einer Filmpremiere. Und die haben auch einige Sachen erzählt und das war ein Low-Budget-Movie, war das alles. Aber mir hat halt einfach das Land auch gut gefallen, wie sie durch New Mexico durchgefahren sind, New Orleans natürlich. Und da haben wir gedacht, Mensch, das gefällt mir. Und da war, glaube ich, da ging es eigentlich los. Ich habe dann eine kleine Durchstrecke gehabt, also finanziellerweise. Und Papa hat immer gesagt, hey, du, wenn du nicht krank bist, geh arbeiten. Weißt? Dann haben wir einen Job gesucht und habe dann einen Job im Biergarten bekommen. Das war damals das Grüntal, aber es war da der schicke Micke Biergarten von München. Und da waren wirklich schicke Micke Leute drin. Joe Cocker war drin zum Beispiel. In meinem Service war auch gut. Er hat gesagt, hier, a little help for my friend. Und so haben wir Wodka-Feige getrunken und so Sachen. Und dann hatte ich einen Tisch reserviert. Also und da kam die Gesellschaft, waren so 10 Leute. Haben gesagt, ah, das sind alles Geidige, wie man in Bayern sagt. Also die haben alle und richtig Gas gegeben. Also super Essen bestellt, dann erst ein Cocktail vorher, dann ein Wein, dann Champagner. Haben wir gedacht, Mensch, da geht's richtig ab. Und habe ich so vorübergehend mal gefragt, so, was macht ihr eigentlich? Ich sagte, du, wir haben heute eine große Filmproduktion gegründet. Wir werden die Filmproduktion des Jahrhunderts und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wenn sie mal, ich bin auch Schauspieler, sage ich, wenn sie mal einen Hauptdarsteller braucht, also okay. Bla bla bla, also Viereck wieder große Klappe gehabt. Naja, und dann haben die gezahlt und gesagt, kannst du uns Taxis rufen? Sag ich, kein Problem, wie viel braucht ihr? 3 Taxis habe ich angerufen, die kamen dann auch, habe die Leute noch hinbegleitet. Und davon dreht sich der eine Typ und sagt, hast du überhaupt einen Führerschein, einen Motorradführerschein? Ja, klar, logisch, gell? Ich habe keinen gehabt. Jemand dachte, da kommt bestimmt irgendwas. Und prompt sagt er, ja, wir drehen jetzt dann eine TV-Serie über einen Motorradpolizisten, der in Machenschaften verstrickt ist und so weiter. Sag ich, ja, also hier, da bin ich doch und so. Ja, du hörst von uns. Ich am nächsten Tag sofort in der Herzogstraße bin ich in die Fahrschule gegangen. Da habe ich einen guten Fahrlehrer gehabt. Sag ich, du, ich brauche einen Führerschein, am besten morgen. Sagte, ja, da müssen wir ein bisschen üben und so. Sagte, hast du Zeit? Sag ich, ja, ganze Woche Zeit. Und da bin ich wirklich die ganze Woche gefahren. Habe dann auch natürlich die Theorie gelernt und habe den im zweiten Anlauf geschafft. Beim ersten Anlauf habe ich ihn verbremst. War ein blöder Prüfer und dann kam ein neuer Prüfer 3 Tage später und dann hat mir der Fahrlehrer gesagt, du, Wolfgang, mach das so. Und dann kam das auch und dann habe ich einen Führerschein gehabt und prompt haben wir wirklich, ich glaube, einen Monat später rief die Produktion an. So, ja, es ist geil und so, gell. Und dann ich brauche ein bisschen einen Vorschuss und so, aber ich habe meine ganze Kohle für den Führerschein, das war damals auch schon 2 Mille. Sagt er, kein Problem, wie viel brauchst du? Sagt, ja, du, 3 wäre denn schlecht. Ja, komm im Büro vorbei, kannst du abholen. Bin hin, Vertrag unterschrieben, Vorschuss 3000 Mark. Eingesteckt und alles und dann gleich am Montag den ersten Drehtag gehabt, oben am Sudelfeld war super, wunderbar alles, alles hin und her, dann wäre der nächste Drehtag, wäre dann am Freitag gewesen, rief keiner mehr an, denkt man, Gott sei Dank, Mensch, was mache ich denn? Ja, das wird schon. Am Montag rief dann also der Aufnahmeleiter an, sagte, hey, wir haben eine kleine Verzögerung. So, ja, okay, gut. Dann habe ich nichts mehr gehört. Und dann habe ich erfahren, dass angeblich also der Produzent und die Produktionsassistentin mit der Kohle abgehauen ist. Habe ich gesagt, okay, gut, Karriere beendet. Was habe ich gehabt? Einen Führerschein. Der mir dann später natürlich bye-bye auf Rügen geholfen hat. Der mir auf einmal, ich habe dann natürlich Resi heute mit dem Traktor abgesungen und war ein Riesenerfolg. Ich wurde dahin gebucht, unter anderem in ein Autohaus in Schrobenhausen. Und da war, ja, der Besitzer war ein bisschen cocky, wie die Amerikaner sagen, ein bisschen arrogant. Nicht richtig arrogant, aber ein bisschen war schon. Sagt er, ja, ich weiß, du bist Motorradfahrer. Schau, ich habe eine tolle Motorradsammlung hier und alles und so. Hat mir angeschaut, waren wirklich gute Sachen dabei. Er hatte keine Vincent, war schon mal nicht so gut, also das war schon ein bisschen weniger. Er hatte keine Harley. Sag ich, ist ja alles ganz schön, also mit deinem, was weiß ich, was du alles hast, Ariel und Klump und hin und her. Aber die Königin fehlt dir. Sag ich, Harley Davidson. Sagt, ah, da habe ich so eine alte in der Scheune stehen. Sag ich, was hast du da stehen? Sagt er, ja. Und dann haben wir das angeschaut, das Motorrad. Und das war eine Flathead. UL 39, also Baujahr 39. 60% guter Zustand, falsche Räder drin, das Ding ist nicht gleich angesprungen und alles. Und dann haben wir einen Preis ausgemacht, ich habe mir dann erkundigt, was ich ungefähr brauche zum Restaurieren. Und das hat mir dann nochmal 12.000 Mark gekostet. Und dann hatte ich auf einmal Harley Davidson. Da haben wir gedacht, Mensch, was machst du jetzt schon wieder? Und so ging alles eigentlich seinen Lauf dann. Und dann später habe ich eigentlich gemerkt, dass mir dieses Motorradfahren eigentlich mehr Spaß macht als Autofahren. Ich habe mir es am Anfang nicht gleich erklären können, aber vielleicht ist es auch die Coolness, wenn es daherkommt, haben alle geschaut. Alle, damals war, also das war 1985 war das, dann war Harley noch nicht so beliebt und so, aber weil es auch so teuer war. Es war ein teures Motorrad. Einstiegsmodell, glaube ich, hat damals 9.000 Mark gekostet. Die Japaner waren alle wesentlich günstiger. Aber auf jeden Fall hat mir jetzt einfach richtig Spaß gemacht, mich vorzubewegen, alles zu sehen, alles zu hören und alles zu spüren. Auch wenn es einmal richtig geschifft hat, richtig geregnet hat. War mir das egal, haben wir einfach irgendwo untergestellt. Ich habe immer meine eigene Brotzeit dabei, Thermosflasche immer dabei, ich habe den schönen Kaffee eingeschützt. Haben wir gedacht, okay, ist da wunderbar, vielleicht ein kleiner Cognac dazu, so, damit es nicht so kalt wird. Das hat sich dann so entwickelt und dann Klaus Lemke, die ersten Filme, und da habe ich auch jemanden kennengelernt, der hat für uns die Kinoplakate gemacht. Der hat gesagt, Wolfgang, du gehörst nach Amerika. Du musst Amerika sehen, weil das, du liebst die Musik, du liebst die Filme, Autos, Motorräder anscheinend auch. So, du musst einmal. Und der hat mir dann so eine kleine Tour mal zusammengestellt, also San Francisco, dann Lake Tahoe, dann runter Death Valley, dann Las Vegas, dann runter nach Phoenix, Arizona und dann halt durch Palm Springs rüber nach Los Angeles. Ich war so, also das damals noch mein Auto, ich war sowas von geflasht. Ich wollte in gar kein Hotel. Ich wollte eigentlich im Auto schlafen und sobald ich ausschlafen bin, wieder weiterfahren. Ich habe mich dann doch ab und zu für ein Hotel entschieden, zwecks der Hygiene natürlich. Und dann kam ein Schlüsselerlebnis. Ich bin durchs Death Valley durchgefahren. Das war im August, natürlich heiß wie Sau, keine Frage. Und Death Valley hat zwei Pässe, geht rauf auf 2,4 und dann geht es auch wirklich wieder runter bis auf 100 Meter. Und dann kommen also rechts immer die Schilder, Turn off AC. Ich habe das nicht gleich geschnallt, dass AC Air Condition ist. Und auch der AC, DC fällt doch ein bisschen was irgendwie. Es kam dann auch so, dass mein Auto natürlich drauf, zeige rüber ins Rote. Ja, bin ich rechts rausgefahren und ich habe immer einen Weinkühler dabei gehabt. Also man muss ein bisschen eine Stimmung haben und naja, nicht übertreiben, aber fremdes Land und overwhelmed und alles hin und her. Und da stehe ich so am Straßenrand und ziehe mir so ein Ding rein. Auf einmal höre ich den Sound einer Harley. Und sehe da in ein bisschen weiter Ferne, sehe ich so einen Punkt auf mich zukommen. Alles hat so geflimmert, diese Hitze über dem Asphalt. Und da kommt so ein Typ daher, also wie aus dem Bilderbuch. Der hatte eine abgeschnittene Tarnjacke, so Vietnam-mäßig, Ray-Ban natürlich, dann lange Haare oder gehabt, richtig coole Haare, Bandana und so ein Chopper mit einem Abhänger, kurze Hose und Armee-Boots. Und fährt an mir vorbei, als wenn ich gar nicht da wäre. Denk mal, ist das jetzt ein Fata Morgana? Ist der vielleicht sogar tot auf dem Motorrad? Das ist irgendwie, keine Ahnung, aber prompt bleibt er stehen. Dreht um, kommt wieder zu mir zurück, stellt das Ding ab, Brille ab. Hey, Brother, alles okay? Sage ich, ja, sage ich, Maschine ist warm geworden. Sagt er, lass dir Zeit. Hat so mit mir geredet, als wenn er, wahrscheinlich hat er gerade entweder Pilze eingeschmissen gehabt oder einen Joint und so. Und dann haben wir so geredet und so, dann sagt er, what are you drinking? Sag ich, Weinkühler. Sagt er, oh, I like Weinkühler. Sag ich, magst du? Dann sagt er, ja, oder ein Weinkühler, haben wir zusammen Weinkühler getrunken im Death Valley. Auch nicht so schlecht, oder? Und er sagt, ich muss weiter. Hast du ein paar Bucks für mich, also ein paar Dollar für mich, für Gas allein? Sag ich, kein Problem. Also, er hat mir auch erzählt, dass er in Vietnam war. Und sagt er, ja, ist jetzt ein Welfare und so weiter und so. Sag ich, ja, kein Problem. Sag ich, da habe ich ihm, ich glaube, $5 oder $10 gegeben, ich weiß nicht mehr wie viel. Und dann steigt er auf, will gerade ankicken, sagt der Brother, das nächste Mal, wenn du durch Amerika fährst, dann fährst du auf einer Harley und nicht in so einer Scheißkiste. Ich denke mir, hey, das war ein geiler Spruch, weißt du, ein geiler Spruch, gell? hätte nie gedacht, dass sich so alles entwickelt. Auf jeden Fall ist er weitergefahren. Ich bin dann auch weitergefahren und bin dann runter Richtung Las Vegas. Hinten fährt man über Pahrump. Das ist der kürzere Weg, ist nicht so schön wie vielleicht vorne rum, aber und da kommt man auch an eine Ranch, die gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Das war die Cherry Patch Ranch. In Las Vegas gibt es keine Prostitution, ist verboten im County, aber außerhalb sind diese Ranches dann. Und da fahre ich so vorbei und dann schaue ich so, da steht der Chopper von dem Typen, vom Puff. Denk mir, hey, meine $10 oder $5. Dann habe ich gedacht, okay, gut. Dann bin ich halt weiter nach Las Vegas, habe mir dort ein Hotel gesucht und habe geschlafen und alles und bin dann am nächsten Tag in Richtung Los Angeles weiter nach Hause geflogen. Und das waren jetzt so die ersten großen Eindrücke. Erst einmal von der Weite, erst einmal von den Menschen. Schon allein, als ich in San Francisco am ersten Tag aus dem Hotel raus bin, ist gegenüber ein Diner gewesen. Und da komme ich rein und dann sitzen ein paar Leute am Tresen. Kommt eine sehr füllige, nette, strahlende Dame auf mich zu, hat eine Kippe im Gesicht gehabt, Speisenkarte, hat so mal sauber gemacht, Speisenkarte. Sagt, Honey, how is your day today? What can I do for you? Das hat zu mir noch nie jemand gesagt in Deutschland. Honey, how is your day today? Dann sage ich, hey, ja, very good und alles. Und mein Englisch war damals noch nicht so ausgeprägt. Ich habe natürlich auch ein bisschen Angst gehabt und dass ich was verkehrt mache. Und dann sagt sie, what you like to have for breakfast? Sage ich, I don't know, I have to take a look at the menu. Habe ich dann und dann habe ich rechts rüber geschaut, dann sehe ich, der Typ, der hat ja irgendwie so Brötchen und Speck und Banane und sowas gehabt und alles. Sage ich, what is this? Sagt sie, this is French toast with bacon and banana. Sage ich, I like it. Und dann habe ich mir das bestellt und das habe ich, glaube ich, jeden Tag in der Früh gegessen habe, weil es einfach so gut war. Und dann da kommt natürlich der Ahornsirup drüber. Es war nichts anderes. Bei uns heißt es, glaube ich, arme Ritter, wenn du also so Brot in Ei rauspackst und sowas. Aber es hat fantastisch geschmeckt, diese Komposition. Speck mit den armen Rittern, also mit dem French Toast und dann dieser Sirup drüber und dann die Banane und natürlich Kaffee ohne Ende. War schon mal der erste richtig gute Kick und so ging das eigentlich immer weiter. Und als ich dann also das Auto abgegeben habe, habe ich mir geschworen, ich komme wieder. Das habe ich dann auch gemacht. Also hätte mir nie gedacht, dass ich vielleicht irgendwie eines Tages mir in Arizona mal ein Haus kaufen werde oder sowas. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jedes Jahr vielleicht, wenn es geht, mal schauen, wie es wirtschaftlich ausschaut. Aber wirklich, ich habe dann auch drüben gedreht und dass das so eine Formen annimmt. Also ich habe drüben geheiratet, ich habe wirklich ich habe Freunde kennengelernt, ich habe dann natürlich geschaut, dass ich eines Tages mit der eigenen Maschine drüber fahre. Und dann ging mir natürlich auch die Kohle langsam aus, haben wir gedacht, ja, das könnte schon reichen, aber ein bisschen Zuschuss war nicht schlecht. Und dann fahre ich glaube, es war ein Tennessee Bus, glaube ich, fahre ich an einer Ranch vorbei und da steht dort Help Wanted, also frage mich, was das sein soll, ist. Und dann bin ich da rein, war eine relativ kleine Ranch und dann war eine Frau da mit ihren Kindern, war zwar nicht so erwachsene Kinder und alles, und sagt, ja, der Mann, der hat einen Hexenschuss und sie braucht jemanden, der ihr hilft beim Heu umschichten und so. Das habe ich dann gemacht, dann habe ich auch Geld dafür bekommen und dann bin ich wieder weitergefahren. Also lauter so Dinge sind mir da passiert und wie gesagt, aber am überwältigsten ist natürlich diese Größe, die man sich nicht vorstellen kann. Wir haben Deutschland ist ungefähr, Süddakota ist ungefähr so groß wie Deutschland. Wir haben bei uns, ich glaube, jetzt 86 Millionen Einwohner und dort sind es, glaube ich, 4,5. Muss man sich mal vorstellen. Und hier kommst du nicht einmal im dritten Gang, da bist du schon in der nächsten Ortschaft. Und da drüben fährst du einfach und du musst dich darauf einstellen. Die meisten sagen mir, es geht immer nur geradeaus. Das ist nicht wahr. Fahren wir durch die Rockies durch, fahren wir den Beartooth Highway, fahren wir, durch Morenci in Arizona. Da kommt dann ein Schild, die nächsten 96 Meilen Kurven. 96 Meilen sind 160 Kilometer. Und das sind wirklich Kurven. Richtige Switchbacks. Und wo du einfach schauen musst, wie du mit dem Chopper um die Kurve rumkommst. Und das sind halt die Sachen, die mir einfach fasziniert haben damals und immer noch faszinieren und ja.
Jetzt bist du ja, du hast gerade schon gesagt, irgendwann hast du dir da drüben auch ein Haus gekauft, bist momentan, glaube ich, so 2 Monate, wenn es gut läuft, im Jahr drüben. Ich vorhin ja schon erzählt, ich bin auch die letzten 10 Jahre eigentlich, wenn ich es zusammenrechne, wahrscheinlich immer so 1,5 Monate ungefähr im Jahr in den USA gewesen. Weniger auf dem Motorrad, aber dafür auch ein bisschen unterwegs. Und das, was du beschreibst, die Menschen dort, die Offenheit, also vor allem gerade die Offenheit, das ist ja schon was, was einen auch nicht mehr so richtig loslässt. Und gerade wenn man dann so einen Roadtrip macht, ich habe den Klassiker habe ich irgendwie 3-mal gemacht, den Highway 1, einfach irgendwie von San Francisco runter und auch einmal hoch nach LA und zurück. Und egal, wo du bist, du gehst irgendwo rein, die Leute sind erstmal freundlich, sind interessiert und natürlich ist es alles irgendwie auch oberflächlich, aber das ist ja ein guter Start. Und wenn man möchte, ist, glaube ich, fast jeder bereit, auch tiefer zu gehen, oder?
Also ich wehre mich gegen den Begriff Oberflächlichkeit. Ich glaube, das ist eine Floskel der Höflichkeit. Es ist egal, wo du hinkommst, du hast es schon gesagt, also die Offenheit der Menschen, die Hilfsbereitschaft der Menschen, die Fröhlichkeit, auch selbst wenn es ihnen nicht so gut geht, sagen die immer wieder, hey, we make it, wir schaffen es. Ich weiß, 2008, wie der große Börsencrash war und alles, sind bei mir in der Community viele Unternehmer pleite gegangen. Also die haben ja House Developing gemacht und so weiter und so fort, investiert und alles. Da hat keiner irgendwie gesagt, ich schmeiße mich jetzt vor einen Zug, ich hänge mich jetzt auf. Die haben gesagt, hey, I'm healthy, meine Frau ist gesund, meine Kinder sind okay, we make it. Und das ist dieser, ich glaube, das kommt aus der Zeit, ich meine, Amerika ist noch nicht einmal 300 Jahre, wenn du dadurch durch dieses Land mit einem Planwagen gefahren bist, wenn du das schon mal geschafft hast, dann hast du schon mal sehr, sehr viel geschafft. Dann warst du auch gefeit für andere Herausforderungen. Und ich sehe das immer wieder noch bei meinen Freunden, dass die einfach sagen, du, I don't care. Meine Bike-Customizer-Freunde, die haben früher Motorräder gebaut für $150,000-$200,000. Und dann kam der Zusammenbruch, dann haben die keine mehr gebaut. Dann sagt der eine, du, ich bin froh, wenn bei mir das Telefon klingelt für eine Radmutter oder für einen Kotflügel oder sowas. Da wird nicht irgendwie in den Kopf geschossen, sondern da wird geschaut, wie es weitergeht. Und das, man lernt sehr viel. Also das ist, und diese Oberflächlichkeit, das ist im Moment so gemeint. Was wissen wir, wie es später ist? Der kann vielleicht pleite gehen, hat seine Firma nicht mehr, hat sein Haus nicht mehr, ist nicht mehr, oder er hat irgendwo umziehen müssen, oder er ist krank geworden, oder sowas. Aber es ist erst einmal so gemeint. Meine Frau, die hat sich in einem relativ teuren Schuhstore, da geht's immer ganz gern zum Einkaufen, Schuhe kaufen wollen. Und dann hatten die nicht in Scottsdale, Arizona. Dann hat aber die Dame in ganz Amerika rumtelefoniert, ihren Stores, ob die das haben. Und bei uns wieder, ist mir selber passiert, wir haben wieder Schuhe gekauft für Dreharbeiten. Nach dem zweiten Paar Schuhe war die Verkäuferin nicht mehr da. Das ist das ganz anderes Umgehen miteinander. Und wie gesagt, ich habe Freunde, die mir immer drüben geholfen haben, egal was war. Also das, und als ich drüben einzog in mein Haus, kamen natürlich Freunde, Familie und alles hier. Wir waren 16 Leute in dem Haus, teilweise auf Luftmatratzen geschlafen und alles. Und dann kam der Nachbar rüber, der Dave. Sagt der Dave, hey Wolfgang, I'm your neighbor, you're new in the community, we welcome you. Es war kurz vor Weihnachten, war das. Heute Nacht haben wir eine Party, das ist eben die Party before Christmas. Kommt doch rüber und feiern mit uns. Sag ich, Dave, deine gern, guck mal, wir sind aber 16 Leute. Sagt er, and so what? Wir sind alle zu 16 da rüber marschiert. Und es war ehrlich gemeint. Also das ist gut. Ich habe dann natürlich jedes Jahr meine Bratwurstparty gemacht. Und immer wenn dann der Geruch vom Sauerkraut und der Bratwurst durch die Community zog, sind sie wieder mit dem Radl vorbeigegangen. Hey Wolfgang, tonight party. Sag ich, ja. Can I bring my neighbor? Sag ich, ja, bring ihn mit. Und dann waren wir, aber so ist es da halt. Die geben dir, gib einfach zurück. Und alles ist okay. Also es ist, wie gesagt, also ich bin seit 79 in Amerika unterwegs und ich habe noch nicht eine negative Begegnung gehabt, wo ich gesagt habe, aha, da schau her. Nichts, gar nichts. Im Gegenteil. Also gerade in der Zeit, wo es dann wirklich, da wenn einer an der Straßenkreuzung steht, 2008, mit einem nagelneuen Porsche im Anzug, for sale, dann ist das ehrlich gemeint, da geht es ums Überleben und nicht um das scheiß Auto, sondern es geht ums Überleben. Weg damit, zack, und es geht weiter. hier bei uns hängen die Leute an dem Auto und alles wird verkauft und nur dieses das ist eine andere Einstellung zum, ja, was ist wirklich wichtig. Und das, wie gesagt, also ich habe sehr viel gelernt von den Amerikanern und lerne immer noch und ich tue mich halt genauso auch dementsprechend dann auch verhalten, wenn man mich braucht, bin ich da überhaupt keine Frage. Und wie gesagt, also ich schaue, dass ich so viel Zeit wie möglich, aber es sind maximal 3 Monate vielleicht, also kommt eben auf die Arbeitssituation drauf an und dann mache ich das und genieße es natürlich, mit meinem Motorrad dann Freunde zu besuchen oder mal nach Kalifornien zu fahren, zu den Surfern oder zu den Indianern ins Monument Valley. Ich habe da einige Bekannte kennengelernt im Laufe der Zeit und das ist einfach schön.
Warum eigentlich ausgerechnet Arizona?
Die Wärme und natürlich der Cartoon von Coyote und dem Roadrunner und die Kakteen, dieser weltberühmte Saguaro-Kaktus. Ich bin immer von Sturgis runtergefahren, von Süd-Dakota und habe dann in Flagstaff, bin ich dann Richtung Westen gefahren. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wo sind denn eigentlich diese Kakteen? Und einmal haben wir gedacht, jetzt fahren wir ein Stück weit runter und fahren dann über die 10 Richtung San Diego und hinten rauf und auf einmal sind die Kakteen da. Das war die eine Sache. Dann habe ich den Bayern auf Rügen gedreht. Und Rügen ist eine wunderbare Insel, ganz tolle Leute. Ich habe sehr, sehr gern gedreht, bis auf das Wetter. Ein Monat ist richtig schön, wo man auch baden kann. Natürlich, das Wasser ist dort nicht so warm. Okay, kein Problem. Aber es geht immer Wind und Und wenn es kalt ist, dann pfeift es durch die ganzen Ecken und alles hin und her. Mich hat es immer gefroren und ich musste dann auch ab und zu mal ins Wasser springen, zwecks einer Szene. Ich musste jemanden retten. Und es war eine Szene dabei, da musste ich in einen Bodden sind Landesinnere Seen, die heißen dort Bodden, bei uns heißen Seen, musste ich reinspringen und jemanden retten. Klar habe ich das gerne gemacht und ging auch ohne Unterwäsche, ohne Wärmeunterwäsche, also ein Nassbiber. Aber Negativschaden, wir mussten das wiederholen im Ende November.
Es beginnt nicht mit Soldaten auf den Straßen, nicht mit Sirenen, nicht mit einem Putsch. Es beginnt an einem Dienstagmorgen, zwischen Nachrichtenmeldungen, Terminen und den nächsten Scrollen auf dem Smartphone. Ein Satz, der früher einen Aufschrei ausgelöst hätte und heute kaum noch jemanden erschüttert. Die Schwerkraft der Vernunft ist die Geschichte einer schleichenden Verschiebung. Einer Gesellschaft, die sich an das Undenkbare gewöhnt. Und eines Landes, das glaubt, Demokratien würden von selbst bestehen bleiben. Persönlich, präzise und beunruhigend aktuell schreibt Daniel Fürk über Sprache, Macht, Bequemlichkeit und darüber, was geschieht, wenn vernünftige Menschen zu lange schweigen. Die Schwerkraft der Vernunft. Ein Buch über unsere Gegenwart und vielleicht über unsere Zukunft.
Rauf 14 Tage. Es waren ein paar Fahraufnahmen, die ich natürlich ohne Handschuhe gefahren bin und mit Lederjacke. Gut, da war es nicht so schlimm. Ich konnte mich da dementsprechend anziehen. Aber in das Wasser reinzuspringen, das waren 2 Drehtage hintereinander. Ich war nach dem ersten Drehtag gleich krank. Also das war wirklich Schweinigkeit und alles. Und am nächsten noch wieder. Und dann habe ich bei meiner Frau telefoniert und sage, Baby, bitte, bitte, buche uns 2 Flüge nach Hawaii. Ich will von München sofort nach Hawaii und ich will ins warme Wasser. Sagt sie, kein Problem, mache ich. Okay, sie hat dann gebucht. Also ich musste dann wieder in den Boden. Ich bin also mit Tabletten und alles drum und dran bin ich zurückgefahren. Ich bin mit dem Auto gefahren, also von Rügen nach München. Schweißausbrüche, glaub, war mir alles egal. Ich wollte einfach nur zurück und ich wollte weg. Flüge bis Los Angeles und dann Flug gecancelt. Überfüllt gewesen, den Flug einfach gestrichen. Wann geht der nächste Flug? Es war kurz vor Weihnachten. Ja, eine Woche oder 3 Tage, je nachdem, auf Standby. Und da habe ich natürlich, war ich sehr traurig. Dann sage ich zu meiner Frau, ich will in die Wärme. Dann sagt sie, du, ich war einmal in Arizona und da ist es sogar im Winter warm. Dann sage ich, du komm, lass uns ein Auto mieten. Haben wir den Flug haben wir gecancelt. Auto gemietet und sind dann losgefahren. In L.A. hat es geregnet in Strömen. Es war kalt, natürlich mein Wetter. Dann sind wir losgefahren und dann immer weiter Richtung Süden natürlich auf der 10 und dann Richtung Arizona. Und auf einmal waren wir in der Mojave-Wüste. Und ich bin dann rausgegangen, austreten, denke mir, hey, es ist ja warm. Es ist richtig schön warm. Wir kamen dann nachts um eins, kamen wir dann in Phoenix, Scottsdale, Arizona an, haben uns ein Zimmer gemietet in einem sehr schönen Hotel. Alles war warm, es war richtig toll und so. Und wir sind eingeschlafen, haben vergessen, die Klimaanlage auszumachen. Ich bin in der Früh aufgewacht, es war kalt. Haben wir gedacht, bitte nicht schon wieder. Und dann mache ich die Tür auf und dann kommt diese warme Luft rein und genau gegenüber stand dieser große Kaktus. Haben wir gedacht, jetzt sind wir richtig. Naja, und eins gab das andere und natürlich Jetlag gehabt und dann Mittagessen zwei Wein getrunken und so, Baby, lass uns doch hier was kaufen. Das ist so geil. Es war genau in der Zeit, 94, da war der totale Aufschwung, weil in National Geographic Explorer stand drin, dass es da die beste Luft ist von Amerika in Phoenix, Arizona. Und ja, da sind wir so rum, überall for sale, house building, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, Baby, wenn jetzt das Zeichen vom lieben Gott kommt, dann schauen wir zu. Wir sind so rumgefahren, ein kleines Real Estate Office, ein kleines Büro, da steht ein alter Cadillac davor. Und da schaue ich und da schaue ich aufs Nummernschild, da steht oben Tirol. Sag ich, hey, das ist doch das Zeichen. Dann sind wir rein, da war eine sehr nette Dame drin, Jenny Pradler, Gott hab sie selig, ist leider schon gegangen. Die war mit dem Innsbrucker verheiratet. Ich habe sie sofort daran erinnert, an mein Getue, so wie ich spreche und alles hier und her. Und mit der sind wir dann rumgefahren. Und haben auch Mittag gegessen, richtig schön. Natürlich wieder Wein getrunken und alles. Und am Abend hatten wir ein Haus gekauft. Und als wir dann 14 Tage später nach Hause geflogen sind, haben wir alle zwei gesagt, um Gottes Willen, was haben wir denn da gemacht? Und haben das bis heute nicht bereut. Nicht bis heute. Also das ist unser Hideout, also wirklich unser Rückzugsort, weil es ist weit weg, es kommen nur echte Freunde zu Besuch und nicht irgendwie Leute, die einfach bei dir Urlaub machen wollen, sondern wirklich Leute, die es genauso empfinden. Und ich habe sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt im Laufe der Zeit. Also das ist deswegen Arizona. Und prompt, als wir zurückfuhren, also von Arizona nach Los Angeles, So ein Roadrunner läuft über die Straße, bleibt mitten in der Straße. Wir sind nicht schnell gefahren. Also, und ich sehe ihn schon von vorne, sehe schon, wie er rum ist, ein rechter hektischer Vogel, in der Mitte der Straße. Und wir kamen drauf zu, ich bin vom Gas runtergegangen. Und da hat er wirklich vielleicht für zwei Sekunden uns angeschaut, so quasi, Welcome to Arizona. Und weg war er. Und ja, bis heute noch kommen bei mir im Garten Roadrunner, Kojoten, natürlich auch Klapperschlangen. Die machen aber nichts, wenn man sie nicht anfasst. Also, und wir haben es nicht bereut, nicht einen Tag.
Du hast in deinem Buch ja auch ein paar von deinen Lieblingstouren aufgeschrieben. Wenn du dich entscheiden müsstest, weil du wüsstest, du könntest nur noch eine Tour in deinem Leben fahren, welche würdest du wählen?
Auf jeden Fall den Mittelwesten. Also der Midwest, ich war ja wirklich, ich bin alles gefahren, bis auf die Nordstaaten. Also ich mag die nördlichen Staaten aus einem Grund nicht, weil das so europäisch eingefärbt ist. Ich brauche den Wilden Westen, ich brauche Amerika, ich brauche den Blues, also angefangen also von Florida, Louisiana, Alabama, Texas natürlich, New Mexico, Tennessee. Da haben sie uns verhaftet vor dem Fort Knox, alle so laute so Sachen. Aber es ist halt, das ist für mich das Heartland Amerika, wo du das Amerika spürst, wie das zusammengeht und alles. Gerade in sagen wir jetzt halt in Louisiana, wo viele Schwarze sind, die Kultur von denen, die Cajuns, also diese frankophile Einfluss und alles. Das ist alles so ein wahnsinnig interessanter Mix. Und dann natürlich, wenn du nach Texas kommst, wo viele Deutsche sind. Also das glaubt man gar nicht. Also gerade um Brownfields rum und alles hin und her. Und dann natürlich, wenn es dann weiter rauf geht, Utah, die ganzen Mormonen, das ist ja alles Geschichte. Und Nevada, natürlich Kalifornien, Surfing USA, das gehört dazu, Hollywood. Das ist für mich das Amerika. Süddakota, Norddakota auch, weil da sind indigene Völker, die ja auch natürlich in, sagen wir jetzt, hat Monument Valley, die Navajo Nation ist ja die größte Nation. Ich fahre eigentlich immer nur abseits der Straßen, damit ich zum Beispiel Suni, Hopi, das sind relativ kleine Reservationen, da kommt man dann durch und ich bin dann schon so frei oder frech, dass ich mal abseits der Straße vielleicht so ein kleines Dorf besuche. Dann kommt dann halt jemand und sagt, was machen Sie hier? Dann sage ich einfach, ich bin Deutscher, ich lebe teilweise hier, ich interessiere mich auch für eure Kultur. Ich wollte halt mal sehen, wie sind denn die Sunni und die Hopi und Navajos und die haben dann auch nichts dagegen. Im Gegenteil, entweder sie wollen ein kleines Vieh haben dafür, dass du das alles anschaust. Ist mir auch egal, das macht man natürlich. Aber so Sachen interessieren mich also das. Und wenn du dann auf einmal erfährst, ja, hier waren die Indianerkämpfe oder hier war der Hearst von diesem Hearst Castle, dieser Unternehmer, der in Süd-Dakota, in den Black Hills, sich die Goldmine mehr oder weniger unter den Nagel gerissen hat. Also es gibt ja eine tolle Serie, die heißt Deadwood auf Netflix. Das ist ja ganz genau das war eigentlich Mord. Dann hat er einfach von Pinkerton war eine Detektei aus New York, waren ehemalige Law Enforcement Leute, also entweder Militär oder Polizei. Das waren dann Detektive, die haben da einfach jemand umgelegt. Es gab ja noch nicht so viel Rechtsstaatlichkeit. Die meisten Staaten waren Territory. Und wenn du jemand erschossen hast, dann bis da jemand gekommen ist und dich zur Rede gestellt oder zur Rechenschaft gezogen hat, teilweise gar nicht. Aber das ist interessant, wenn man denkt, warum sind die Leute so? Und wenn man das sich alles mal wirklich reinzieht, dann weiß man, warum Amerika so tickt. Also man kann nicht von Hause sagen, ach, die Amerikaner, du musst das ein bisschen verstehen. Du musst nur wirklich also von Florida nach Kalifornien mit dem Motorrad fahren. 6 Tage, 5 Tage, ich glaube, ich habe schon 4 Tage geschafft. Aber damals war das, die sind da 3-4 Monate unterwegs gewesen. Scouts sind vorausgeritten und haben geschaut, wo es lang geht. Und das haben die Leute ja alles aushalten müssen. Die kamen aus Irland, aus Deutschland, kamen auf einmal in irgendwelche Gegenden, wo es so heiß war, Death Valley zum Beispiel, oder generell, also wo es heiß war, wie noch gerade was, wilde Tiere, natürlich auch Indianer und alles hin und her. Und auch später dann die ganzen Herausforderungen, also diese Sandstürme, die großen, diese Dust Bowl, die war damals 5 Jahre lang, waren Sandstürme. Die Kühe haben im Magen Sand gehabt, wenn du auf die Toilette gehen wolltest, weil meistens war das Outhouse, da war die Toilette, so eine Versetzgrube, war draußen, haben sich Leute verlaufen und sind umgekommen. Also das muss man sich alles, diese ganzen Herausforderungen, Route 66, sagen, ah cool, Route 66, I get your kicks on Route 66. Die Leute haben damals keine Kicks bekommen. Weil da ging es ums pure Überleben. Und wenn man diese Straße, die alte, mal fährt, ich bin die 1,5 Mal gefahren. Einmal bin ich von ganz oben runter, also von Chicago, wo die ersten 3 Staaten eigentlich langweilig sind, wo es flach ist und dann kommt der Wind, dann kommt der Regen und dann geht es halt los bei Oklahoma, Texas und sowas, da wird es ein bisschen schöner. Aber das war damals nicht schön, das war den Leuten egal. Die konnten sich viele gar nicht ein Motel oder sowas leisten, da gar nicht irgendwie ein Restaurant. Die haben neben dem Auto geschlafen, im Auto war alles droben, der ganze Hausrat, Kinder und alles dabei. Und das sind die Sachen, wo man mal sich reinziehen soll und wo man dann auch weiß, warum ist denn Amerikaner so mental so stark? Also wenn du dir ich bin durch, ich glaube, Mississippi bin ich durch und da habe ich ein Haus gesehen, da war ganz groß drum gestanden, ich habe die Schnauze voll, ich hau ab. Und dann war ich an der Tankstelle und dann habe ich einen gefragt, sag ich, du, da vorne ist ein Ranch und ist verlassen und alles hin und her und ziemlich zerstört. Und da steht draus, was hat er gesagt? I'm done, I get the fuck out of here. Sagt er, das ist einer der großen Rancher gewesen, den hat dreimal der Tornado platt gemacht. Dreimal der Tornado platt gemacht und wieder aufgebaut, bis er dann gesagt hat, ich schnauze voll, ich will nicht mehr. Und das sind so Dinge, die Stärke kommt dir irgendwo her. Und wenn du nie gefordert wirst, kannst du keine Stärke nicht haben. Also, man, das ist, und das wird auch ganz klar, wenn du, ich bin mit meiner Frau, sagen wir, Daytona Beach sind wir rübergefahren, wieder zurück nach Arizona mit meinem alten 61er Chevy Pickup und ist mir das Benzin ausgegangen. Und da hat sofort ein Truck angehalten und sagt, hey Boy, ist alles okay bei euch und so? Brauchst du Benzin, brauchst du ein Telefon, brauchst du was zum Trinken und so? Sag ich, nein, geh's allein. Sagt er, okay, sagt deine Frau, die soll sich einsperren, weil hier ist gleich die Grenze und es kommen viele Illegale und so, man weiß nie und so. Und dann bin ich rauf und dann war in der Tankstelle und dann hat der aber von unten so gesagt, hey, da ist ein Deutscher, der braucht ein Liftback, bla bla bla. Und kaum komm ich runter, kommt schon wieder ein Truck und also diese Hilfe untereinander, die ist einfach da und das wissen halt viele Touristen nicht, die hinüberfahren. Die fahren die eingetretenen Wege und sagen, ja, ja, und alles hier und her, gehen auch in Lokale, wo die Kellner wahrscheinlich schon drinnen, Touristen ein bisschen überdrüssig sind, weil sie sich schlecht verhalten, weil sie kein Trinkgeld geben, was ja bei mir auf den Touren dabei war. Es waren Leute dabei, die haben sich geweigert, Trinkgeld zu geben. 20%, 25%, sage ich, leider, ihr müsst es machen, weil die leben davon. Die kriegen ein Grundgehalt von zwischen 8 und 12 Dollar, vielleicht in einem ganz tollen Restaurant 16 Dollar, aber das war's dann schon. Und der Rest ist das, was sie eigentlich brauchen zum Leben oder für ihre Versicherung und sowas. Das sind, und deswegen, viele Deutsche, viele, die mit mir gefahren sind, haben am Anfang also wirklich über Amerika sich nicht gut ausgelassen. Und am Schluss waren die fast schon betreten und haben gesagt, die Menschen sind ja so toll, die sind ja so freundlich und wissbegierig und alles hin und her. Also wie gesagt, also man kann über nichts reden, wenn man es nicht vorher erlebt hat. Und ich bin jemand, der immer wirklich hinterherum gefahren ist und alles. Und das habe ich auch meinen Kunden, die haben mir gesagt, ja, warum fährst du nicht dahin, warum fährst du nicht dahin? Sag ich will, dass ihr das echte Amerika seht. Und nicht einfach, keine Ahnung, Monument Valley zum dritten Mal, sind wir auch durchgefahren. Sag ich, aber dann schauen wir uns auch ein paar Sachen an, die keiner zeigt, weißt. Wie eine Ranch, die mitten in den Rocky Mountains ist, wo die Leute nur ein Fuhrwerk hatten, zwei Pferde und haben eine Ranch hingebaut, eine Log Home Ranch, also alles mit Baumstämmen, alles hin und her. Das kann man sich nicht vorstellen. Und da waren wir im großen Restaurant waren wir gesessen, da ist ein Kamin so 15 Meter hoch gewesen, mit lauter Flusssteinen. Und dann hat uns ein Typ rumgeführt, der hat gesagt, also es waren nur zwei Leute, ein Wagen und zwei Pferde. Und die mussten die Steine 50 Kilometer weiterholen. Und das hat gedauert, weil wenn ein Pferd geschwächelt hat, hat man einfach gebremst aufgehört, weil man konnte sich nicht leisten, dieses Pferd zu verlieren. Und die haben das aber trotzdem gebaut. Und das muss man sich einfach mal verinnerlichen. Das ist meine Erfahrung in den ganzen Jahren. Also bevor ich über etwas lästern und sage, ja, Messen sind Oberflächen und sind das und das. Aber trotzdem, auch wenn sie wenig Geld haben und wenn sie wenig, sind sie hilfsbereit und höflich. Und ich habe, wie gesagt, seit 1979 nicht ein negatives Erlebnis, dass ich sage, ja, die Deutschen haben ja recht und sowas. Im Gegenteil.
Jetzt bist du wahnsinnig viel mit dem Motorrad gefahren. Einmal ist mal richtig was schiefgelaufen und du hattest eigentlich nicht mal Schuld daran, nämlich 2003 war es.
Genau, richtig, ja, 2003.
Und du hattest einen schweren Unfall, warst dann nach erstmal lange Zeit ausgenockt sozusagen und konntest nicht fahren, auch nicht arbeiten. Deine Frau hat dann verhindert sozusagen, dass dir das Bein abgenommen wird, sonst wäre das danach ganz anders ausgegangen. War für dich immer klar, dass du wieder aufs Motorrad musst und willst?
Ich habe mir das früh angeeignet, wahrscheinlich habe ich das auch von meinem Vater, dass man Probleme angeht und nicht wegschiebt, sondern man muss sie beheben. Das sagt man nicht, das wird schon, nichts wird schon. Also du musst dich dem Problem stellen und dann analysieren und schauen, wie geht's weiter. Und ich habe gesagt, okay, jetzt hat es erst einmal primäre, dass ich wieder auf die Beine komme, im wahrsten Sinne des Wortes. Das mit dem Bein habe ich lange Zeit nicht gewusst. Weil ich hatte Morphium, ich war natürlich in bester Laune. Ich wollte eigentlich schon wieder gleich drei Wochen später nach Sturgis fahren und so. War erst dann zwei Jahre später. Aber Jamil hat dann zum Chirurgen gesagt, sie schneiden von meinem Mann nichts weg. Und wenn er sterben muss, dann muss er sterben. Eine Wahnsinnsansage, mir kamen die Tränen, wie ich das das erste Mal gehört habe. Diese Kraft musst du erstmal haben, dass du diesen Gedanken dir formst, aussprichst und dann wirklich dahinter stehst. Also das hat selbst der Primar Betzler, die Vorarbeit, das war die beste, das Beste hätte mir gar nicht passieren können, war ein toller Chirurg, der hat gesagt, sowas hat er noch nie gehabt, so eine mental starke Frau. Und Jamila ist eigentlich jemand, der ein bisschen rückwärts geht als wie vorwärts, aber in diesen Situationen hat sie total einfach Stärke und auch Eingebung vielleicht gewesen. Meine Schwiegermama, die ist ein Medium, die hat ihr dabei geholfen, also das Ganze. Und ich habe dann 5 Operationen gehabt. Die letzte war dann wieder so ein Ding, wo ich denke, Hacker, zwar muss das wieder sein, aber okay, gut, 5. Operation, ich war rechts der Isar. und habe gesagt, sag ich, wie schaut's aus? Sagt er, ja, wir müssen nochmal operieren, müssen wir alles nochmal aufmachen. Ich sage, gut, wann? Sagt er, ja, wir können am Mittwoch anfangen. Ich war am Montag drin, sage ich, ja, okay, auf geht's. Und danach bin ich sehr, sehr schnell geheilt. Was schlimm war, war das Mentale, Zukunftsängste, Depressionen, Schmerzen habe ich eigentlich fast keine gehabt, muss ich ganz echt sagen. Das hat mich selber gewundert. Ich habe einen sehr, sehr guten Heilungsverlauf immer schon gehabt und bin dann auch sehr gut. Und als ich dann transportfähig war, sind wir sofort nach Amerika, weil Sonne ist das Beste für Knochen. Hat mir damals mein Arzt gesagt, sagt der Wolfgang, wenn es geht, hau ab. Sagt er, ich gebe dir Heparin mit zum Spritzen und weiter. Und habe ich dann gemacht und dann, ich habe dann auch gleich mit Gymnastik angefangen, Waterjogging, haben wir einen Typen geholt, sag mal, was relevant ist für das, nicht irgendwie Vierlefanz, sage ich, es geht nur um das Bein, es geht um meine Verfassung wieder, und der hat mich dann wirklich gut gecoacht, auch mit Infusionen und so, dass ich also wieder meine Kräfte zurückbekomme. Schlimmste war das Mentale, und da hat mir mein Medizinmann, den ich dann kennengelernt habe über einen Freund, den Tombstone, der hat mir die Angst weggenommen. Also der hat mir Zukunftsangst. Ich habe Angst, es wird nie wieder was, ich verliere alles, es geht mit mir einen Bach runter. Und wir haben oft drüber gesprochen, ich habe mit ihm immer, er war auch sogar in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, war der Soldat, war in München sogar. Aber der war unwahrscheinlich gut, der hat mir auch dann die Chakren wieder geöffnet und den ganzen Fluss hergestellt bei mir im Körper. Und eines Abends sehe ich, wie er sich einen Joint anzündet. Sag ich, was ist das? Sagt er, das ist Peyote. Sagt er, das würde dir auch gut tun. Sagt er, rauchst du? Sag ich, eigentlich nicht, sage ich. Wenn es sein muss, sagt er, du, es ist vielleicht für deine Depressionen, für die Angst ganz gut. Und damals war in Arizona das Marihuana noch nicht frei, also noch nicht frei verkäuflich erhältlich. Er hat mir dann etwas besorgt, sagt er, du, rauch das und du wirst damit aufhören, wenn du es nicht mehr brauchst. Und das, so kam das dann. Ich habe, glaube ich, bestimmt 4 Monate, 5 Monate in der Früh mir immer einen Joint angelegt. Das hat mir, am Anfang habe ich Angst gehabt und einfach so, weil ich es nicht gekannt habe und alles. Aber ich habe dann gemerkt, wie es gut ist. Ich bin dann auch wieder ruhiger geworden und alles hin und her. Habe ich sehr gut geschlafen. Und eines Tages habe ich einfach keinen Joint mehr geraucht. Da habe ich gesagt, hey, wunderbar, alles geht wieder. Und das sind so die Dinge. Und jetzt kommt wieder Amerika ins Spiel. Meine Freunde wussten ja alle, dass ich sehr schwer verunfallt war. Und haben immer mal zwischendurch gefragt, hey, alles okay bei dir und so. Sag ich, ja, gut. Und dann kam die Frage eines Tages, da hat mir gerade ein Freund Tex Earnhardt, ein Bullrider, ein guter Typ, am selben Tag Geburtstag wie ich, ein wilder Hund, leider schon verstorben, war 10 Jahre älter als ich. Also, und er ruft mich an und sagt, hey Wolfgang, morgen fahren wir nach Silver City in New Mexico, kommst du mit? Die hat nicht gefragt, meinst du, du schaffst es, dass du mit uns fahren kannst? Sondern diese Eigenverantwortung. Kommst du mit? Sag ich, du Text, sag ich, I check. Da bin ich raus in die Garage, Jamila war in der Garage, hat was gemacht, sag ich, Baby, soll ich wieder aufs Motorrad steigen? Sagst du, das musst du wissen. Und dann habe ich die Maschine raus, gestartet, bin in der Community rum, denke mir, hey, geht doch ganz gut, alles wunderbar. Habe keine Angst gehabt, hat ja nichts irgendwo mal gesagt, hat, ach ja, ich weiß nicht und alles. Und bin ich rein, habe einen Text umgebracht und sage, Text, I'm in, ich bin dabei. Habe mein Zeug gepackt, haben uns am nächsten Tag getroffen im Starbucks und sind einfach nach New Mexico. 3 Tage unterwegs gewesen, über Tombstone zurück, über Sonoita. Hey, ohne, da war auch, danach war auch keine Angst, dass ich, um Gottes Willen, ich bin sowieso Angsthase beim Motorradfahren. Ich riskiere gar nichts. Ein guter Freund ist leider von mir auch passiert. Mitten in Wyoming, Landstraße, Gruppe von 10 Leuten, er war der Letzte, sind alle an einem Pickup vorbei, hinten Heu drauf. Und er ist halt auch einfach vorbeigefahren, ohne zu schauen, dass vielleicht links irgendwo ein Tor sein könnte oder in den Spiegel zu schauen, in den Spiegel von dem Typen zu schauen, ob der ihn sieht. In dem Augenblick zieht er rüber und fährt unten rein und ist leider tot gewesen. Und das sind halt so Dinge, ich traue niemand auf der Straße und bevor ich überhole, das dauert lang. Nur wenn ich sicher bin und ich schaue wirklich, ob da irgendwo ein Weg ist oder sowas. Gerade wenn irgendwie so ein Pickup mit Heu und alles. Du musst halt ein bisschen mitdenken. Das ist alles. Klar, du kannst dich treiben lassen, das ist wunderbar und alles. Aber ich traue da niemandem. Ich traue in der Stadt niemandem. Ich fahre am liebsten hinten und habe mich Ruhe und lasse alle überholen. Also das ist, wie gesagt, also dieses Thema war nie da. Das hat sich einfach dann entwickelt, weil ich zuerst an mich gedacht habe, ob ich mein Leben wieder kriege. Ich wollte wieder vor der Kamera stehen, ich wollte das wieder und habe dann wirklich einen sehr guten Freund, einen Redakteur vom ZDF, den Klaus Behling, der hat mir dann auch wieder eine Rolle gegeben. Der hat nur gefragt, wie schaut's aus, kannst du laufen, kannst du joggen und so. Sage ich, ja doch, schon. Und das war's dann also. Und wie gesagt, ich habe dann langsam wieder zurück und toi, 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 alles okay.
Wer jetzt also Lust bekommen hat, auch mal so eine Tour zu fahren, der sollte erstmal dein Buch lesen. Und vielleicht gibt es da ein paar gute Ideen dann für Touren. Die sind ja hinten mit drin. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich wollte eigentlich nie ein Buch schreiben. Die Idee wurde an mich herangetragen vor 2 Jahren. Und ich habe mir gedacht, Mensch, aber dann habe ich einen sehr, sehr guten Spruch von einem Indian Chief gelesen. Der hat gesagt, jeder ältere Mensch ist eine wandelnde Bibliothek. Und man sollte eigentlich sein Leben aufschreiben. Ob das für andere interessant ist oder nicht, das wird sich dann rausstellen. Aber es gibt viele Menschen, die machen so viele Erfahrungen, die für andere auch gut sein könnten. Und das haben wir dann nochmal gedacht, Mensch, Wolfgang, du hast eigentlich sehr viel erlebt und auch, ich habe keine negativen Sachen erlebt. Ich habe so eine Sache erlebt und so eine Sache. Mein Unfall war auch nicht negativ, das war eine Station in meinem Leben, die ich genommen habe und einfach weitergegangen bin. Und nicht irgendwie so, ach, ich weiß nicht, warum ist das mir passiert? Fuck it, nächster. Aufrecht wie die Indianer, Kopf nach oben und weitergehe. I'm a chief, I'm not a warrior.
Wunderbar. Danke dir.
Gern geschehen, ja.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.